Guten Morgen, ihr Lieben. Ich finde es genial, dass du heute da bist. Und ich will gar nicht viel Zeit verlieren. Ich nehme dich mit in Teil 2. Wir machen Fortsetzung von der Predigt von letzter Woche. Die hat uns Giovanni gepredigt. Da ging es um Thomas, den Zweifler. Und ich habe euch eine andere Person mitgebracht, die auch so manche Zweifel hatte. Wenn es um den Glauben ging, wenn es um Jesus ging. Und die Person, über die ich rede, ist Jakobus. Jakobus, und zwar, wer war Jakobus? Ich rede von Jakobus, dem Bruder, oder man kann auch sagen Halbbruder von Jesus. Jakobus, er kannte Jesus als sein Bruder von Kind an, okay? So wie man eben älteren Bruder kennt. Er hat ihn erlebt, er ist mit ihm aufgewachsen und er kannte ihn, denke ich, vor allem als die menschliche Seite. Wie war wohl Jesus als kleiner Steppke? Wie hat er Fußball gespielt? Wie hat er sich verhalten? Wie ist er mit seinen Eltern umgegangen? Wir wissen, dass er in allem vorbildlich war. Ich weiß nicht, ob das ein cooler Bruder ist, wenn er alles richtig macht. Das ist vielleicht doof. Neben so einem Bruder siehst du schlecht aus. Ich weiß es nicht. Jakobus hatte ein Problem. Er glaubte nicht an Jesus. Die Bibel berichtet uns, dass die Familie, die Brüder von Jesus, die Brüder, nicht die Familie, sondern die Brüder, dass sie es schwer hatten, an ihn zu glauben, zu seinen Lebenszeiten. Sie haben nicht diese göttliche Herkunft in ihm verstanden und gesehen. Natürlich, wenn es dein eigener Bruder ist, ist ein bisschen herausfordernd. Jakobus war auch nicht Teil der 12 Jünger und trotzdem hat er in der Kirchengeschichte eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Und ich dachte so, es gibt eine Stelle in Johannes 7, da sagen die Brüder zu Jesus, also Jesu leibliche Brüder, sagen, hey, komm doch, es ist jetzt das Laubhüttenfest, lass uns doch losziehen und zeig doch mal deine Wunder in der Öffentlichkeit. Und es ist ja schön, wenn du die Wunder da irgendwie vollbringst, aber keiner kriegt es mit. Es wäre doch mal toll, wenn die ganze Welt es sehen würde. Und dann heißt es so ganz trocken in Johannes 7, so konnten die Brüder nur reden, weil sie an Jesus nicht glaubten. Da ist diese Spannung zwischen, hey, dieser Mensch, dieser Bruder von uns, der ist Teil von unserer Familie. Ich höre schon so die Gedanken, die sie vielleicht im Kopf haben. Was bildet der sich ein? Denkt der ist was Besseres? Was labert der da irgendwie von Gott und als ob der das alles wüsste und ist schon auch ein bisschen grenzwertig, wie peinlich ist der vielleicht in manchen Momenten, muss der immer die ganze Menge um sich schauen, muss er immer im Mittelpunkt stehen, denkt er wäre was Besseres. So ging es diesen Brüdern vermutlich, ich kann es euch nicht genau sagen, aber vermutlich ist ihnen solche Dinge durch den Kopf gegangen. Und ich dachte, hey, lass uns doch mal anknüpfen, vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer im Glauben. Wir haben letzte Woche von Zweifeln gehört und es gibt viele praktische Momente, wo wir so Zweifel haben können. Vielleicht würdest du dich gar nicht als Christ bezeichnen und dein ganzer Kopf ist voller Zweifel. Dann auch herzlich willkommen, ist voll in Ordnung. Ich finde es genial, dass du da bist. Vielleicht glaubst du ganz tief und fest an Jesus, aber merkst manchmal, kommen Fragen hoch, wo ich mir unsicher bin, wo es schwierig ist, hey, einfach Gottes göttliche Realität anzuerkennen. Die Brüder hatten Schwierigkeit, das ist mein leiblicher Bruder, das soll jetzt Gott sein, Gottes Sohn, was behauptet er von sich? Und manchmal bedeutet Zweifel einfach nur, dass wir uns schwer tun, in unserem natürlichen Jetzt Gottes übernatürliche Realität anzuerkennen. Seid ihr bei mir? Zweifel bedeutet, wir tun es schwer, in unserem natürlichen Jetzt Gottes übernatürliches Wirken zu erkennen. Zu entdecken, anzuerkennen, zu akzeptieren. Es kann der Moment sein, du kommst vom Arzt, hast dafür gebetet, dass die Diagnose irgendwie gut wird und sie ist gut. Ja, es war jetzt nicht so direkt ein Wunder, wer weiß. Oder du hast irgendwas und plötzlich gehen die Schmerzen weg. Ja, weiß jetzt nicht, kann ja jetzt an allen möglichen Dingen liegen. Manchmal fällt es uns schwer, Gottes Wirken so richtig anzunehmen. Bis hin zu, du liest die Bibel und spürst irgendwie vielleicht, Gott redet, aber ich weiß auch nicht, soll ich das wirklich machen? Vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Und so tust du Dinge weg, weil Zweifel an dir nagen. Wie kann das sein, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Manchmal fällt uns das vielleicht schwer, das einfach so anzunehmen. Manchmal haben wir Zweifel. Wir haben zum Beispiel vorhin prophetische Impulse gehört. Gedanken. Das sind Menschen, die gekommen sind, spüren, hey, hier ist ein Gedanke Gottes, den ich teilen möchte. Es ist nicht immer einfach, das einfach so anzunehmen, sagen, wow, hier redet gerade Gott zu mir. Verstehst du? Ich will dich einfach nur abholen, wo vielleicht Zweifel in unserem Leben so sich einschleichen können. Vielleicht auch Zweifel, wie kann Gott das zulassen? Du hast eine Diagnose, du hörst Nachrichten, Umstände und du verstehst es einfach nicht. Gott, warum, was soll das jetzt? Warum ich? Ich schreie das ganz oft zu Gott. Warum ich? Oder vielleicht Selbstzweifel. Hey, warum passiert mir das? Warum kann ich das nicht? Warum tue ich mich schwer? Warum falle ich auf die Nase? Merkt ihr, an jeder Ecke, wenn du willst, kannst du Zweifel entdecken und können sich Zweifel in unser Leben einschleichen. Ich hoffe, du findest dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle und ich will dir helfen, zusammen mit Jakobus, der voller Zweifel war über Jesus. Er war sein Bruder, was will der schon? Aber es geht noch weiter. Wer war Jakobus? Es gibt auch einen zweiten Teil in seinem Leben. Und zwar, Jakobus bekehrt sich, als ihm der auferstandene Jesus persönlich begegnet. Es ist ein Moment, Jesus nimmt sich diesen Moment, wo er ihm begegnet, ganz persönlich nach seiner Auferstehung und wo er mit ihm redet. Und Jakobus, wir lesen es und wir wissen es aus der Kirchengeschichte, dass er diesen Jesus anerkennt, dass er Glaube findet zu Jesus. Jakobus war der erste Pastor in der Jerusalemer Gemeinde. Die erste Kirche wurde geleitet vom Bruder von Jesus. Spannend. Er war ein einflussreicher Leiter in dieser jungen Kirche. Und wir hören sogar die Geschichtsschreiber Josephus Flavius, er schreibt über Jakobus, den Bruder von Jesus. Und er berichtet, dass Jakobus so in seinem, eine Säule in der Gemeinde Jerusalems war und sein ganzes Leben investiert hat, bis hin zum Tod als Märtyrer. Es wird berichtet, dass er wohl vom Tempel runtergeworfen wurde, wurde runtergestürzt, weil er sich weigerte, seinen Glauben an Jesus Christus zu widerrufen. Die Gemeinde hatte Verfolgung erlebt. Man versuchte, die Köpfe irgendwie zu attackieren. Und er wurde runtergeschmissen, hat es überlebt. Dann wurde er gesteinigt, hat es überlebt. Und am Ende hat man ihn mit so einer Keule erschlagen, kann man sagen. Das ist Jakobus. Und er ist auch Autor von einem Brief, dem Jakobusbrief. Und ich habe euch diese ganze Geschichte erzählt, einfach, dass ihr ein Bild habt, wer schreibt uns, über wen sprechen wir, mit welchem Hintergrund lehrt uns jetzt dieser Jakobus, der selber einen großen Teil seines Lebens von Zweifeln geplagt war und dann aber so eine tragende Säule in Gottes Reich eingenommen hat. Er spricht über Zweifel und Anfechtung. Lasst uns doch aufschlagen. Jakobus 1 und wir lesen ab Vers 2. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Danke. Da hat es jemand kapiert, okay. Nochmal, ihr lieben Brüder und Schwestern, im Original steht da nur ihr lieben Brüder, okay. Aber mittlerweile, wir wissen, es ist an alle gerichtet, es war auch der Herzschlag. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Juhu, ja, jetzt sind schon ein paar mehr. Und hier, das Schlüsselwort ist auf die Probe gestellt. Was steht in deiner Bibel drin? Vielleicht steht da Anfechtung oder Versuchung. Es werden unterschiedlich, wird es übersetzt. Und im Griechischen steht da dieses Wort Peirasmos. Und das bedeutet eigentlich Prüfung, kann auch Versuchung bedeuten. Aber wie es hier gemeint ist, ist nicht, wenn Gott euch zum Bösen versucht, sondern was hier gemeint ist, wenn euer Glaube durch Prüfungen erprobt wird. Leute, freut euch, wenn euer Glaube durch Prüfungen erprobt wird. Dieses Wort Probe, man kann sagen, wie ein Test, eine Prüfung. Ich meine, Gott sei Dank, die Schulzeit ist zu Ende. Für manche schon seit 40 Jahren, für manche Schüler jetzt erst seit 4 Tagen. Aber wir sind ja froh, wenn wir keine Prüfung eigentlich haben, oder? Und Jakobus schreibt uns, hey, seid froh, wenn es erprobt wird, denn es geht hier um einen Prozess, durch den etwas geprüft wird, um die Stärke und den Glauben und den Charakter zu bewerten. Und wenn Jakobus das schreibt, müsst ihr wissen, Jakobus, wenn er über Probe des Glaubens spricht, hey, der hatte keine einfache Zeit. Ein bisschen zeigt seine Biografie das schon. Die erste Gemeinde, sie erlebte Verfolgung durch die jüdische Autoritäten in Jerusalem. Die Juden, ihnen war das ein Dorn im Auge, diese Christen, diese neu entstehende Glauben, der hier an Jesus, den sie gekreuzigt haben, by the way. Und natürlich haben sie ein großes Problem damit. Es kommt zu einer Verfolgung durch jüdische Menschen, bis hin zur Steinigung von Stephanus, von anderen Menschen, die umgebracht werden, als Märtyrer sterben. Und allgemein die Christen erleben eine große Verfolgungswelle in diesen ersten Jahren. Es gibt auch Verfolgung durch die römischen Machthaber. Jerusalem ist besetzt und so erleben sie es, wie auch von offizieller, staatlicher Seite sie verfolgt werden. Dazu kommen Hungersnöte, Enteignung, Einschränkung aufgrund ihres Glaubens, dass ihnen die Arbeit gekündigt wird, dass sie Probleme, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden, was am Ende dazu führt, dass die Christen in Jerusalem verarmen und dass Spenden gesammelt werden im ganzen Umland sozusagen, um diesen Menschen, die auch durch ihren Glauben verarmt sind, zu helfen. Also unter diesen Umständen schreibt Jakobus, Leute, freut euch, wenn euer Glaube erprobt wird, wenn er immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und ich frage mich so, vielleicht fragst du es dich jetzt auch, warum ist das ein Grund zur Freude? Diese Probe, mein erster Punkt, diese Prüfung, die wir hier erleben, ist eine Bewährungsprobe. Und Vers 3 hilft uns ein bisschen, gibt uns die Auflösung. Wir lesen mal weiter. Ihr wisst doch, dass der Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Dass der Glaube durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Hier dieses Wort Probe, Bewährung, Bewährungsprobe, ist auf Griechisch, heißt es Dokimion. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das Wort ist richtig. Und man kann es übersetzen als eine Prüfung und Test. Eigentlich genau, wie es hier auch erklärt wird. Und da ist dieser Gedanke, die Qualität von etwas und den Wert und die Echtheit festzustellen. Die Menschen zu dieser Zeit, sie hatten, wenn es um diese Prüfung, wenn man dieses Wort verwandt hat, hatten sie vor sich dieses Bild des Schmelzofens. Damit hat man alle möglichen Waffen und Wertgegenstände erstellt. Es war eine neue Technologie, die sie gemeistert haben, dass eben Eisen geschmolzen wird und in diesem Schmelzofen, in diesem Schmelzprozess, in dieser Prüfung, in diesem Dokimion passiert, dass alles, was in diesem Erz drin ist, in diesem Eisen, dass es nach oben kommt. Durch dieses Erhitzen, durch dieses Feuer, das Schmelzofen, wird es nach oben gebracht, wo die Verunreinigung einfach weggenommen werden können. Diese Schlacke oben, die kann einfach abgeschöpft werden. Und so, was entsteht in dieser Hitze des Ofens, ist eine höhere Reinheit von diesem Eisen. Und auch je nachdem, was man dazu tut, entsteht eine höhere Qualität von diesem Eisen, was vorher so nicht da war. Und nur mit diesem Prozess kann dieses Eisen seine Funktion erfüllen. Wenn das nicht durch diesen Reinigungsprozess passiert, kannst du zwar ein Schwert schmieden oder einen Hammer oder eine Axt oder was auch immer, aber es ist spröde und beim ersten Schlag zerbricht es. Weil innen drin sind Verunreinigungen, die Luft und was auch immer, irgendwelche Partikel, die es verunreinigen und die diese Konsistenz und Härte nicht zulassen. Und so von außen, für uns beide, würde das Schwert vielleicht gleich aussehen, der Hammer würde gleich aussehen, aber im ersten Schlag, den du tust, wirst du merken, ist es durch diese Prüfung hindurchgegangen oder nicht. Dieses Dokimion ist auch ein Begriff, der verwendet wurde, wenn man Münzen geprüft hat. Heute haben wir kaum noch Bargeld, okay, vieles wird digital per PayPal oder per EC-Karte gemacht. Aber ihr kennt alle die Geldscheine woran erkennt man den Unterschied von einem echten und einem falschen Geldschein? An diesem Wasserzeichen, was da drin ist. Wenn man so gegen den Spiegel oder gegen das Licht hält und man sieht, wie sich das so reflektiert, weiß man, das ist ein echter Geldschein. Er hat die Sicherheitsmerkmale. Zu dieser Zeit hatte man Münzen. Und Es war einfach, so eine Münze zu nehmen und zu prägen und einfach vielleicht eine geringere Menge von Edelmetall, von Gold oder Silber, was zu der Zeit üblich war, dass man vielleicht ein bisschen irgendwas anderes beimischt. Und deswegen war es üblich, dass man es prüft, dass man diese Münzprüfung macht, um zu schauen, ob sie echt ist, ob die richtige Menge an Gold und Silber drin ist oder ob es nur ein billiges Imitat ist. Jetzt habt ihr ein Gefühl von dieser Prüfung, über die Jakobus spricht. Freut euch, wenn euer Glaube auf eine Bewährungsprobe gestellt wird. Denn dadurch wird er fest und unerschütterlich. Dadurch erfüllt euer Glaube, hat diese Reinheit und Qualität. Es wird sichtbar, ob es echt ist und es kann auch seine Funktion erfüllen. Du möchtest, dass dein Glaube diese Qualität hat? Dann freu dich, wenn Gott Bewährungsproben schickt. Danke, Jakobus. Geht's nicht auch billiger? Geht's nicht auch einfacher? Nein, leider nicht. Manchmal braucht es diesen Prozess und Gott ruft dich. Wir sehen uns oft danach, wenn wir auf unsere Gebetskarten kommen. Heute hatten wir extrem viele Dankeskarten. Aber wie oft haben wir so einen dicken Stapel an Gebetskarten? Und natürlich, wir wünschen uns doch ein problemfreies Glaubensleben, dass uns niemand in die Quere kommt, dass alles gut geht. Seid ihr bei mir? Wer wünscht sich das denn nicht? Und Jakobus, hey, der Mann hat so viele Probleme gehabt, so viele Herausforderungen, aber am Ende schreibt er uns, Leute, seid dankbar, freut euch, wenn euer Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Warum? Jakobus wünscht dir, wünscht mir einen bewährten Glauben. Einen gehärteten Glauben, wie dieses Eisen, was gehärtet ist, was durch diesen Prozess durchgeht. Und er schreibt weiter, wir gehen einfach Vers 4 los, da heißt es, diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Okay, langsam. Gott lässt Prüfungen in deinem und meinem Leben zu. Und vielleicht zweifelst du manchmal, so wie es mir auch geht, wo du denkst, warum passiert es gerade? Gott lässt es zu, weil er möchte, dass dein Glaube geprüft, gehärtet und stark ist. Deswegen wunder dich nicht, wenn manche Dinge passieren, wenn du dir vielleicht auch manche Dinge nicht erklären kannst. Er wünscht, dass du diese Standhaftigkeit kriegst. Und die Herausforderung ist, dass der Glaube nicht nur eine Sache ist, die sich in unserer Bibel oder in deinem Notizbuch abspielt oder in deinem Kopf, in deinem Glauben, in deinem Gebetsleben oder am Sonntagmorgen, dass du sagst, wow, hier ist mein Christenmoment, okay? Sonntag, 11 Uhr, da bin ich Christ, okay? Da bin ich Christ. Nein, sondern er wünscht, dass dieser Glaube in alle Bereiche, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, an denen es an nichts fehlt. Und ich habe so gedacht, ja, stimmt. Manche Momente, die ich in meinem Leben durchlebt habe, die schwierig waren, aber hinterher, wenn ich wusste, wow, ich bin durchgekommen und wenn ich erlebt habe, hey, tatsächlich, Gott hat mein Gebet erhört. Wisst ihr, was das erste Gefühl davon war? Wow, wenn Gott das kann, dann kann er vielleicht auch das. Seid ihr bei mir? Wenn Gott das kann, dann kann er auch das. Und deswegen brauchen wir Dankeskarten. Deswegen brauchen wir in der Kleingruppe diese Runde, wo wir sagen, hey, erzähl doch mal, was hast du mit Gott erlebt? Weil manchmal hilft es mir, wenn bei mir gerade nichts da ist und wenn mein Glaube schwach ist, wenn mein Zweifel groß ist, hilft es mir, wenn neben mir jemand steht und er erzählt, weißt du, was ich erlebt habe? Und dann sitze ich da und denke, hey, wenn das bei Tobi klappt, könnte es auch für mich klappen. Wenn es bei David klappt, hey, der gleiche Gott kann auch mir helfen. Und das funktioniert auch für dich ganz allein in deinem Leben. Hey, wenn du in diesem Bereich Gott erlebst, hey, vielleicht wird es mal Zeit, ihm auch die anderen Bereiche hinzugeben und zu vertrauen. Hey, wenn es da geht, kann es auch in einem anderen Bereich gehen. Und das ist, was Jakobus meint. Wir brauchen diese Prüfung, wir brauchen diesen Prozess der Schmelze, des Heißwerdens, des Hochspülen, vielleicht auch von unseren Ängsten. Vielleicht bist du manchmal schockiert, im Moment, als Pastor kriegt man alles Mögliche mit, was so in der Kirche passiert. Auf der einen Seite wird ein Baby geboren, auf der anderen Seite passiert ein Unfall, auf der nächsten Seite hat jemand eine lebensbedrohliche Diagnose, da irgendwo ist ein Ehekrach und dort ist jemand unzufrieden, weil er eine Frau hat, der andere, weil er keine Frau hat, was auch immer. Alles passiert gleichzeitig und du spürst, hey, Gott, was willst du tun? Was tust du damit? Man erschrickt vielleicht, was kommt hoch in diesen Momenten? Welche Gefühle, welche Unzufriedenheit, was passiert in meinem Herz? Gott möchte, führt dich bewusster durch diese Prüfung, damit es hochkommt, damit du zu dieser Qualität kommst und damit es sich auf alle Bereiche deines Lebens ausfaltet. Kein Theorieglaube, sondern ein Glaube in der Realität und im Erfahren und Erleben. Und vielleicht hast du Menschen in deiner Family oder Freunde, die an Jesus glauben und denkst, wow, was passiert in denen ihrem Leben? Und du kannst es so gar nicht nachvollziehen. Denkst, wow, wie schafft er das? Und es fühlt sich so weit weg an, aber die Antwort ist, hey, er hat einfach gelernt, in einem Bereich, Gott kann, und dann kann es auch im anderen Bereich und ich vertraue ihm. Und so kommen wir zu dieser Reife, die Jakobus uns zuruft. Ich möchte dir kurz zwei Fragen zum Nachdenken geben. Überleg doch kurz. Bist du bereit für diese Bewährungsprobe à la Jakobus? Prüfung Nummer 1. Seid freudig. Bist du bereit? Vielleicht bist du gerade mittendrin. Zweite Frage. Wo bist du gerade herausgefordert? Und die letzte Frage. Für welche Dinge in deinem Leben sind vielleicht deine aktuellen Umstände die Bewährungsprobe, die du brauchst? Okay? Vielleicht diese Spannung, die du gerade erlebst, frag dich doch mal mit mir gemeinsam, wo will Gott vielleicht gerade etwas in meinem Leben verändern durch die Umstände, durch die ich durchgehe? Das ist die erste Prüfung, die uns Jakobus so mitgibt, die Bewährungsprobe. Sind wir bereit, diesen Prozess auszuhalten und durchzugehen, zu vertrauen, uns reinigen zu lassen durch die Umstände, die Gott zulässt? Die zweite Prüfung, die Jakobus uns so mitgibt, ist in Vers 5. Ich habe sie genannt, die Prüfung für Weisheit und Glauben. Das hört sich doch gut an, oder? Wir lesen mal zusammen. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm, Klammer auf, von Gott gegeben werden. Wenn dir Weisheit mangelt, bitte von Gott und er wird sie dir geben. Und ich habe im ersten Moment, klingt das wie Sprüche irgendwie, ne? Irgendwie wie so ein Bibelvers, den wir aus dem Alten Testament kennen. Aber ich glaube, da drin steckt eine Prüfung. In dem Moment, wo du nicht weiter weißt, wo dir Weisheit fehlt, sind wir herausgefordert. Es ist wie eine Prüfung. Du kannst entweder links oder rechts abbiegen. Und heutzutage gibt es ganz, ganz viele Optionen, die wir haben. Wir haben das komplette Internet, ChatGPT, Artificial Intelligence, so viele Menschen um uns herum, so viele Meinungen, wo wir uns überall hinrichten können. Für alles gibt es einen Coach, Fitnesscoach, Finanzcoach, Essenscoach, Autoreparaturcoach, was auch immer. YouTube ist voll mit allen möglichen Ratgebern. Und wie schnell sind wir dabei, wenn uns Weisheit fehlt, dass wir einfach um uns rumschauen. Du guckst in dein Handy, guckst, was machen die anderen und machst es nach. Aber ich glaube, manche Momente, wo uns Weisheit fehlt, zu gut Deutsch, wo wir ratlos sind, sind Momente, die Gott zulässt, um uns zu prüfen, bist du bereit, zu mir zu kommen? Zuerst. Ich meine, am Ende hoffentlich, wenn wir gar keinen Ausweg wissen, hoffe ich, dass jeder in diesem Raum zu Gott kommt, okay? Es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann sind wir bei ihm? Aber ich hoffe, dass wir darin gut werden, dass wir schnell und zuerst zu Jesus kommen. Er gibt uns diese Prüfung mit auf den Weg, wenn dir an Weisheit mangelt. Das liest man so schnell drüber, aber ich glaube, darin steckt eine tiefe, tiefe Frage, die Gott uns stellt. Wo holen wir uns unsere Orientierung? Wer ist unsere Quelle von Weisheit? Welche Rolle hat Gott in unserem Leben, in unseren Entscheidungen? Und das geht weiter. Das heißt dann in Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mann denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Mit anderen Worten, der bittet zwar, aber wenn er glaubt wenn er nicht glaubt und Zweifel hat, dann hat er ja gar keine Erwartung. Er rechnet gar nicht damit, dass Gott ihm eine Antwort gibt. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. Was für eine schreckliche Aussage, oder? Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst. Wenn mir Weisheit mangelt, mein erster Schritt ist, ich mache eine Excel-Tabelle. Okay? So alle Männer hier, wenn ihr was einkaufen müsst, natürlich brauchst du eine Excel-Tabelle. Und dann wird geguckt, welche Modelle gibt es auf dem Markt, was sind die Features. Dann gehe ich auf irgendwelche Webseiten, lese 1000 Berichte und wäge die Optionen ab, die Kosten. Was kann der, was kann der? Und dann am Ende in dieser Excel-Tabelle, sagt mir diese Excel-Tabelle, wo ich lang muss. Und dann weiß ich, bei den meisten meiner Kaufentscheidungen weiß ich, ich habe das Beste, was ich auf dem Markt kriegen kann. Boah, habe ich. Und erst dann bin ich zufrieden, weil dann weiß ich, es kann nichts Besseres um die Ecke kommen. Alle Männer, seid ihr bei mir? Alle Frauen, seid entspannt. Alle Männer sind so oder viele, nicht alle, aber manche, sagen wir es so. Die Frage ist, wo ist die Quelle deiner, wo du hingehst, an wen wendest du dich? Und ich rede jetzt nicht, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, eine neue Mikrowelle kaufst für deine Küche, sondern ich rede davon, wenn dir Weisheit mangelt, wenn Entscheidungen in deinem Leben da sind. Und Jakobus sagt, hey, wenn, dann wende, kultivier das in deinem Leben, dich zu Jesus zu wenden, ihn an erste Stelle zu setzen. So ehren wir Gott in unseren Momenten, in unseren Zweifeln, in unserer Unsicherheit. Und dann ist die Frage, wie wir das tun. Mit welcher Erwartung kommen wir an Gott? Und dieser Glaube, das ist eine Prüfung. Hey, sind wir bereit, uns Gott unterzuordnen, bei ihm Antwort zu suchen? Und haben wir diesen Glauben? Wir brauchen manchmal diese Prüfung, um unseren Glauben zu entwickeln und ihm wirklich zu vertrauen. Ich glaube, manche Herausforderung ist einfach nur da, damit wir lernen, Gott zu vertrauen und mit Glauben zu ihm zu kommen. Und ich habe, als ich dieses Bild gelesen habe, wie eine Meereswoge, und diese Unsicherheit, hey, manchmal finde ich mich darin wieder. Ich bete zwar, und ich weiß, die Bibel irgendwie, Gott ist die Antwort auf alles, aber wie oft sind wir in dieser Meereswoge, wir sind unsicher. Und ich wünsche mir für dein Leben, Jakobus wünscht sich für dein Leben, diese Sicherheit zu haben, mein Gott kann. Ich vertraue ihm, ich bete dafür, ich komme vor ihn mit Glauben. Und es gibt noch eine letzte Prüfung. Die letzte Prüfung ist Vers 9. Ich habe sie genannt Reichtum und Ansehen. Das ist ganz einfach. Vers 9. Wer unter euch arm und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Also, das hat jetzt vielleicht nicht so direkt was mit den anderen beiden Sachen zu tun. Das ist ein ganz neues Kapitel. Aber ich glaube, dass es hier um eine Sache in unserem Herzen und unser Innerstes geht. Wenn wir von Armut sprechen und von nicht beachtet werden, von Ablehnung, das macht was mit unserem Innersten. Und jeder von uns hat es schon erlebt. Du kommst in den Raum rein, keiner beachtet dich. Vielleicht bist du in deinem Leben durch Phasen gegangen, wo du mit Armut gekämpft wirst. Und ich glaube, Armut in sich ist ja nichts Schlimmes. Also das passiert. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus Armut. Aber weißt du, neben diesem äußerlichen Frage, welchen Luxusstatus wir haben, kann es auch eine innere Armut auslösen, dass du dich arm fühlst, innerlich. Nicht, dass du nicht alles hast, sondern dass du minderwertig, dass du dich schlecht fühlst, unbeachtet. Sich innerlich arm macht. Und hier, was Jakobus uns fragt, ist, hey, wer arm ist und nicht beachtet wird, der soll sich freuen, dass er bei Gott hoch angesehen ist. Hier ist die Frage, bist du bereit, deine Gefühle, deinen menschlichen Stand, den du hast, deine menschliche Sicherheit, die du hast, dass du es zu ignorierst und deinen Wert bei Gott findest? Nochmal, bist du bereit, deine Gefühle, wie Menschen mit dir umgehen, deinen Wert nicht aus dem Materiellen und aus den Menschen zu ziehen, sondern sie allein bei Gott zu ziehen? Das, was Jakobus sagt, hey, du bist arm, kein Problem. Du wirst nicht beachtet, kein Problem. Erinnere dich daran, dass du bei Gott hochgeachtet bist. Und das ist der Weg zu innerer Heilung. Deine Umstände kannst du vielleicht nicht verändern, aber es muss keine Armut in deinem Herzen sein. Es muss keine Minderwertigkeit in deinem Herz sein, wenn du anfängst, diese bei Gott zu suchen. Jakobus lädt uns ein, uns an Gott zu wenden. Und er wird es dir schenken. Er will dir diese Freiheit schenken. Ich kann dir nicht versprechen, wir sind keine Kirche, die predigt, dass wenn du bei Gott bist, dass du Reichtum und Überfluss haben kannst. Dafür gibt es viel zu viele gut, tiefgläubige Menschen auf dieser Welt, die in Armut leben. Aber ich kann dir versprechen, dass du inneren Reichtum hast, dass Gott dich frei macht von dieser Abhängigkeit, was Menschen um dich herum denken, dass Gott dich frei macht davon, von dieser Abhängigkeit, nur wenn ich alles habe, kann ich inneren Frieden finden. Und so will diese Sicherheit, kann Gott dir schenken. Und es gibt noch einen zweiten Teil von dieser Prüfung, ist die eine Prüfung. Die andere Prüfung ist, Vers 10, ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt seinem Reichtum vergehen. In der glühenden Mittagshitze verdorrt das Gras, die Blüten fallen ab, all die Schönheit ist dahin. Ebenso wird es dem Reichen ergehen. All ihre Geschäftigkeit bewahrt sie nicht vor der Vergänglichkeit und dem Tod. Ich habe mir so überlegt in dieser Prüfung, was ist hier die Botschaft für den reichen Menschen, der hier gemeint ist? Ich will es mal so formulieren. Hoffentlich ist dein Reichtum nicht alles, was du einmal Gott vorweisen kannst. Hoffentlich ist es nicht alles, was du einmal hast. Und diese Prüfung beinhaltet, uns vor innerlicher Armut zu schützen und auf der zweiten Seite unser Bewusstsein auch zu haben, was vor Gott allein zählt. Weißt du, was in Gottes Augen wichtig ist? Das gilt auch, wenn du wenig hast, ist das eine interessante Frage. Auch wenn du arm bist, wenn du nicht beachtet bist, weißt du, was vor Gott wichtig ist? Und wie viel mehr, vielleicht wenn du viel Reichtum hast und es vielleicht auch viel Raum in deinem Leben einnimmt, weißt du, was vor Gott wirklich wichtig ist? Ich hoffe, und diese Prüfung, sie zieht dich dahin, hey, Achtung, sei dir bewusst, bestehe diesen Test in deinem Leben. Und für den musst du nichts tun. Vielleicht merkst du diesen Test gar nicht. Vielleicht merkst du ihn nicht, weil du denkst, ja, okay, ich bin arm, ich stecke mitten so drin in meinen Gefühlen. Oder du bist reich und denkst, oh, mir geht's gut. Und du überlegst, wo geht mein nächster Urlaub hin? Was hole ich mir als nächstes? Und du merkst es gar nicht. Willkommen, du bist mitten in der Prüfung. Und Gott sagt, hoffentlich ist dein Reichtum nicht alles. Okay, das sage ich. Das ist meine Interpretation aus Vers 10. Hoffentlich ist dein Reichtum nicht alles, was du Gott vorzeigen kannst. Ist diese abhängig, bist du bereit, dich abhängig zu machen, nicht von deinem Reichtum, von deiner Sicherheit, sondern von Gott? Und bist du bereit, in das zu investieren, was wirklich zählt? Nicht nur für dich zu leben, sondern in das zu investieren, was wirklich zählt. Und weißt du was? Hier höre ich mit meiner Predigt auf. Willst du es wissen? Dann schau selber nach. Dann stell Gott die Frage, hey, ich habe viele Finanzen, was kann ich damit tun? Und wie kann ich mein Leben sinnvoll einsetzen? Reden wir gar nicht mal über Finanzen, sondern einfach, weil im Moment dreht sich mein Leben nur um das. Wie kann ich es für dich einsetzen, Gott? Stell ihm die Frage, er wird es antworten. Und dann, ich möchte noch zwei Verse kurz lesen, dann schließen wir. Es gibt noch viele weitere Prüfungen. Jakobus, ey, das ist genial, lies es mal durch. Ein wirklich starker, praktischer Brief. Warum? Weil dieser Mann ist durch Prüfungen durchgegangen. Dieser Mann hat sein Leben investiert, der wusste, warum er an diesen komischen Typen, der zufällig sein Bruder ist, warum er an ihn glaubt und für ihn sein Leben gibt, weil er es ihm begegnet, dem Auferstandenen. Er wusste, was er glaubt. Hat sein Leben dafür gegeben und hat viel, hohen Preis dafür gezahlt, viele Proben erlebt. Aber er schreibt trotzdem, freu dich, wenn du Proben erlebst. Sei es diese Bewährungsprüfung, sei es die Prüfung von Weisheit, Entscheidung und Glauben oder diese dritte Form, Reichtum, Ansehen, Armut, Abhängigkeit. Ich lese einfach mal Vers 12 und 13. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihm den Siegeskranz des ewigen Lebens krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht. Und jetzt ist es wichtig, dass wir dieses Wort, was ich vorhin kurz erklärt habe, Perasmus, heißt Probe, aber auch Versuchung. Probe im Sinne von Prüfung, Bewährung, Stärkung, Standhaftigkeit hineinzugeben, wie in diesem Schmelzofen. Aber auch Probe im Sinne zu prüfen, ob es echt ist, ob der Glaube echt ist. Wie diese Münze, wo man anschneidet und guckt, ist es wirklich aus Gold? Stimmt es? Hat es Bestand? Aber es steckt auch dieser Begriff Versuchung drin. Und hier schreibt Jakobus in Vers 13, niemand, der in Versuchung gerät, und da steht auch Perasmus. Also im Vers 12 heißt es, glücklich, wer die Bewährungsprobe Perasmus besteht. Und dann Vers 13 heißt es, niemand, der in Perasmus Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann niemand nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemand zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstständigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihn nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nichts. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft ein neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Das ist das Finale von diesem Absatz von Jakobus. Täuscht euch nicht. Seid glückselig, wenn ihr durch Bewährungsproben durchgeht. Aber Gott wird dich nie zur Sünde verführen. Aber wir erleben Verführung zur Sünde. Und das ist nicht, worum es hier geht bei diesen Proben. Das ist niemals von Gott. Der Teufel, er führt uns in Versuchung. Der Teufel gebraucht Perasmus. Ja. Aber Gott, wenn er kommt, wenn er die Hand im Spiel hat, macht er Perasmus Bewährungsprobe. Er hat das Gute im Sinn. Er hat dich zu Gutem geschaffen. Er hat dich gerettet und er will, dass du diese Bewährung bestehst. Und weißt du, wir haben das gehört letzte Woche von Thomas, der Zweifler, der am Ende die Hand in die Wunde gelegt hat. Hört es euch nach, wenn er nicht da war. Ein super, super Einstieg zu diesem Thema Zweifel. Aber die größte Versuchung in Herausforderung, in Proben ist, der Prüfung zu entfliehen. Nicht da zu bleiben, sondern abzuhauen, die Abkürzung zu wählen. Warum hat Thomas die Hand in die Wunde Jesu gelegt? Weil er geblieben ist. Haben wir letzte Woche gehört. Und ich möchte zurufen mit Thomas, bleib diese 8 Tage, bleib da. Vielleicht erlebst du gerade, wenn ich so predige, spürst du, entdeckst du Momente, wo Gott dich gerade prüft, wo Gott dich auf die Probe stellt, wo dein Glaube herausgefordert ist, wo dir Weisheit mangelt, wo du merkst, ich muss durchhalten, ich muss mich richtig orientieren. Ich spüre, wie diese Schlacke einigen Mist so an die Oberfläche bringt im Schmelzofen. Und ich rufe dir zu, bleib. Und mit Jakobus freut euch, wenn ihr durch diese Probe geht, es führt dich zum Durchbruch. Die Prüfung Gottes schafft Korrektur. Die Prüfung Gottes schenkt dir Weisheit und seine Führung, dass du geradlinig laufen kannst. Dass die nächste Herausforderung dir kommt, dass du beten kannst in Glaube, weil du weißt, weil du diesen Modus gelernt hast und einfach gerade durchgehst. Wie genial ist das? Wie genial ist das? Was glaubst du bei Mose, als er vor dem Meer stand? Ihr kennt diese Geschichte, hinter ihm die Armee und musste durchs Meer durch. Er hat gebibbert und gezittert. Und dann sagt ihm Gott, nimm deinen Stab und geh durch. Und das Meer teilt sich. Was glaubst du, was passiert wäre beim zweiten Meer, was Mose begegnet? Er hätte genau gewusst, was Sache ist. Er hat gesagt, Gott, komm. Mose hat kein zweites Meer gebraucht, er hat die Lektion gelernt. Und viele seiner Dinge, die er getan hat, jetzt als Beispiel, waren basiert auf, er wusste, mein Gott kann. Und ich möchte einfach diese Predigt abschließen. Ich fände es cool, wenn wir einfach so aufstehen, vor Gott kommen. Was ich jetzt nicht tun kann, ich habe dich mit hineingenommen und hey, lies einfach Jakobus weiter, es ist genial. Lies nochmal für dich in Ruhe und erlaub, dass Gott einfach so zu dir redet und dir Dinge zeigt. Was ich nicht tun kann, ist, in deine Umstände direkt reinzusprechen. Aber das tut Gott. Das tut Gott. Und ich möchte dich gerne einladen, wenn du mit Zweifel und Glaube kämpfst, möchte ich gern für dich beten. So wie Jakobus sagt, hey, dann wende dich zu Gott und er schenkt dir, er antwortet. Und vielleicht sind hier Menschen, die gerade in dieser Situation sind und erneut hast du diese Versuchung, wegzulaufen, einfach dich rauszunehmen, sagen, komm, egal, kein Bock auf diese Prüfung, heute überspringe ich mal. Gott ruft dir zu, bleib da drin. Ich würde einfach gern beten, da wo du stehst, für die Umstände, in denen du bist. Komm, lass uns doch die Augen schließen. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alle Prüfungen bestanden hast, Jesus. Danke, du bist ans Kreuz gegangen. Du hast alles durchgehalten. Jeden einzelnen Test, den wir auch so, manches davon erleben wir und auch in unserem Leben. Aber du bist es vorausgegangen. Du hast es bestanden. Und von dieser Position als auferstandener Jesus rufst du uns zu, bietest du uns deine Hilfe an, ermutigst du uns, feuerst du uns an. Und Herr, ich bete einfach, dass du uns diesen Moment der Reife schenkst, dass du uns trägst in diesen Proben. Herr, und ich bete für Menschen, die gerade an einem Punkt sind, wo sie sagen, Gott, ich würde weglaufen, ich habe keinen Bock mehr. Mach ohne mich weiter. Herr, ich bete, dass du kommst und uns nahe bist. Herr, dass du uns hineinführst in diese Reife, wo wir nicht abhängig sind von anderen, von dem, was Menschen uns sagen. Herr, du siehst, wo Verletzungen in unserem Leben sind, wo wir unseren Wert an falschen Dingen festgemacht haben, wo unser Glaube wackelig ist. Ich bete, dass du uns einfach nahe kommst, dass du uns durchträgst, dass du uns diese Reife und dieses Ausharren, diese Beständigkeit schenkst, Jesus. Herr, lass es geschehen, Jesus. Und ich lade die Band ein, das Team kommt nach vorne. Lass uns in den Lobpreis gehen und ich möchte dir einfach so diese Aufgabe mitgeben. Wenn wir dieses Lied jetzt singen, sag es doch einfach, Jesus, was dir gerade durchs Herz geht, wo du vielleicht Fragen hast, wo du in Probe stehst, wo du spürst, hier ist ein Druck, dieses Schmelzofen, du spürst gerade das Feuer. Vielleicht merkst du Dinge, die hochkommen, wo du denkst, Gott, nimm es weg. Dann nutze doch jetzt diesen Song, einfach Jesus eine Antwort zu geben, ganz persönlich.